Liebe Freunde, wir sind ja wieder im Advent. Advent heißt ja Ankunft, die Ankunft des Herrn, der jedes Jahr uns immer wieder daran erinnern soll, wie der heilige Vater, der ewige Gott, letztlich ja in uns eine Ankunft vorbereitet, damit wir lebendig werden. Wir sind ja prädestiniert dafür, die Kinder Gottes zu werden. Aber so einfach ist die Sache leider nicht, weil wir ja unseren eigenen Willen haben und unsere eigenen Vorstellungen und uns einfach dagegen sperren. Vielleicht auch unbewusst erst einmal. Nun, die Heilige Schrift in ihren vielen Geschichten ist ja eigentlich nichts anderes als eine Interpretation der verschiedenen Kräfte und Möglichkeiten, wie diese Wiedergeburt in uns stattfinden kann. Und darum geht es in der Heiligen Schrift, egal welches Kapitel wir aufschlagen und welches Buch oder die Offenbarung und dergleichen. Immer ist es nur ein einziges Kapitel, die Wiederherstellung dieser ursprünglichen Ordnung, die wir in uns ja vergraben haben, möchte ich mal sagen, als wir aus dem Paradiese ausgestoßen wurden, als wir noch in der Einheit mit Gott waren. Nun aber ist es natürlich weit davon entfernt. Und wir haben die verschiedensten Zeiten, die verschiedensten Zustände, aber letztlich ist immer das Gleiche. Es geht darum, wie kann sich Gott wieder in uns eingebären, so muss man ja sagen. Es ist ja die Zeit, wo er kommen will. Auch die vielen Personen, die vielen Länder, die vielen Namen, die sind auch noch verwirrend dazu, wenn wir das sozusagen entsprechungsmäßig auch anschauen wollen. Nicht alleine, dass jede Seelenregung und all die Kräfte in uns Namen haben, bestimmte Zustände darstellen, die personifiziert in den Geschichten der Bibel vorkommen. Nun kommt noch erschwerend dazu, dass ein und derselbe Name unter Umständen die ganz verschiedensten Bedeutungen haben kann. Und das ist ja ganz einfach damit zu begründen, auch unsere Zustände sind ganz verschieden. Und wenn wir die Liebe nehmen, die ja das Erste ist und das Oberste eigentlich ist, so ist die Liebe auf uns selbst gerichtet, auf die Welt gerichtet, sie soll auf Gott gerichtet sein. Und wenn sie auf Gott gerichtet ist, dann ist sie natürlich die positive, erste und wichtigste Neigung, die wir haben. Aber wenn sie sich auf uns ausrichtet, auf uns selbst oder auf die Welt, dann bekommt es eine andere Färbung und plötzlich ist das, was positiv war, negativ geworden. Und die Liebe, die Eigenliebe, ist eine negative Kraft, die dem echten, wahren, guten aus dem Herrn entgegensteht. Und so sind die Kämpfe, die in der Bibel im Lande Kanaan stattgefunden haben, keine zufälligen Kriege mit Einwohnern, wie es eben das Schicksal oder die Geschichte gerade ergeben hat, sondern genaue Vorbildung der Zustände, wie sie in uns, in unserer Seele sich abspielen und wie das Gute und das Schlechte miteinander kämpfen. Und so wurde ja Jakob aufgefordert mit seinen Söhnen, das heilige Land, erstmal das Land Kanaan, muss man sagen, zu erobern, was ja das spätere heilige Land werden sollte, der innerste Bezirk im Menschen, in dem das Göttliche eigentlich seine Wohnung einnehmen soll, seine Ausbreitung, wenn wir das mal so sagen wollen. Aber dieses heilige Land, das spätere heilige Land, Kanaan, war aber besetzt mit Menschen, die eben nicht das Göttliche als erstes sahen, sondern die eigen ausgerichtet waren, die den, so heißt es in der Bibel, den falschen Göttern anhingen. Und deshalb ist es ja auch so ausgesprochen dargestellt worden, dass wir nur diesem einen Gott anhängen sollen und keinem einzigen anderen. Weil wir wir hier heute natürlich genauso wie damals das Volk in einem Land waren, in dem unzählige falsche Götter lebten, also falsche Vorstellungen von Gott, verschiedenste Neigungen und Eigenliebe dieser Bevölkerung. Das ist also sozusagen dieser große Rahmen. Und wir kommen jetzt vielleicht mal visuell vielleicht sich vorzustellen, dieses Land, wir können es ja heute Israel, ist ja ein Teil nur dieses alten Kanaan, ist sozusagen der Kern und der Sitz dieses heiligen Landes oder dieser Beziehungen, die wir haben zum Religiösen und Geistigen. Aber es hat Außenländer und es hat also Begrenzungen. Und diese Begrenzungen, die außen liegen, zum Beispiel nach Süden hin, ist das Gebirge Moab. Woher die Moabiter kommen, nicht die hier aus Berlin, sondern die aus dem heiligen Palästina. Und dieses Gebirge Seir, wie das heißt, grenzt nach außen, also von innen gesehen vom Land Kanaan oder vom heiligen Israel, nach Ägypten. Und das innere Religiöse, was wir in uns haben, steht in einer Grenze mit dem, was nach außen ist, das, was wissenschaftlich ist und was wir sozusagen in der Welt erkennen. Ägypten steht also für die, ja, auch die Naturwissenschaften, die Eigenerkenntnisse und so weiter. Und nach Norden ist dann Aschur, das ist also Assyrien, und dieses Assyrien ist das Vernünftige. Und das ist sozusagen das andere. Also das heißt, die Religion oder das Religiöse, das Geistige und das Liebemäßige, Juda, Geistige, Israel, die hatten sich ja geteilt dann, stehen also eingequetscht, wenn wir es mal so sagen wollen, zu dem ägyptischen Denken, dem wissenschaftlichen und dem vernünftigen. Und so steht der Mensch auch heute dazwischen. Und das ist sozusagen die äußere Grenze. Und da geschieht nun das, was wir heute in unserem Text haben. Balak ist also der König der Moabiter zu dieser damaligen Zeit. Und er sieht buchstäblich, also auf seinem Gebirge herrschend, dass von der Ferne Israel anzieht. Also die Stämme Israels, die aus Ägypten ausgewandert sind und die nun an der Schwelle stehen, das spätere heilige Land einzunehmen. Also durchaus feindlich gesinnt. Und nun weiß er gar nicht, was er machen soll, der Balak, und dann schickt er zu einem Propheten, nämlich dem Bileam, und den holt er und bittet ihn, er soll hier, also von auf Moab, auf dem Gebirge, Israel mit einem Fluch stoppen, dass sie gar nicht weiter marschieren, vielleicht einen Bogen drumherum machen oder sonst wie, auf jeden Fall, dass die Moabiter, die Gebirgsleute, unbehelligt werden davon. Aber Bileam lehnt diesen Fluch auszusprechen erstmal ab. Denn er ist ja eigentlich als Prophet dem Herrn Jehova verpflichtet. Und der hält ja das Volk Israel oder die kommenden Stämme ja hoch, weil sie ja das Land einnehmen sollen und lebendig machen sollen. Und da will er doch nicht durch einen Fluch sie sozusagen niederschmettern. Aber das kommt ein bisschen anders. Er wird immer beredet von dem Balak. Und schließlich kommt es dazu, dass er dem gegenübersteht und entgegen dem, was nun der Balak will, segnet Bileam dieses Volk. Und da kommt diese merkwürdige Geschichte, dass er auf einer Eselin reitet, auf dem Wege dahin, er will auf die Höhen, um nun sozusagen von dort aus das Volk zu sehen und nun eigentlich den Fluch auszusprechen. Und auf diesem Wege begegnet diese Eselin einem Engel des Herrn mit Schwert und macht den Esel ganz störrig. Wir kennen die Geschichte und dann wird er geschlagen, dass er trotzdem den Weg geht. Auf jeden Fall bringt der Engel den Biliam zu einer anderen Einsicht und statt des Fluches spricht er einen Segen aus. Und da spricht er diese Worte aus, die eben so, ja, ein bisschen unverständlich sind erstmal in der damaligen Zeit. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Und da sieht nämlich Biliam den Herrn, der da kommt mit dem Volke Israel, oder ich sage mal Israel, also den Stämmen Juda, nun vor den Toren stehen, der Einmarsch hat, um nach Moab einzudringen. Und die Moabiter, das muss man jetzt dazu sagen und wissen, sind eigentlich ja, Abgefallene. Ursprünglich der Esau, der ja der Zwillingsbruder von dem Jakob ist und der ja eigentlich das Erstgeburtsrecht hatte, das er dann an den Jakob abgetreten hat, ist ja dann mit seinen Stämmen bis nach das Gebirge Moab eingewandert, aber er hat sich dort gewandelt. Und das ist das, was ich meinte, dass die Liebe, die er eigentlich darstellt, er war ja rötlich. Und das heißt, er ist eigentlich die Liebe, deswegen hat er auch das Erstgeburtrecht gehabt. Die Liebe soll immer das Erste sein. Aber die hat er abgetreten schon aus Eigenliebe, das heißt aus Eigennutz, wenn man so sagen will. Und in Moab hat er die dortigen noch Urvölker, heidnische Stämme angetroffen und Frauen hat er sich genommen, alle aus diesen Stämmen der Heiden. Und das heißt ja immer in der Entsprechung oder in der Bibel, wenn jemand Frauen nimmt, dann nimmt er Neigungen an. Und wenn er jetzt also verschiedene Frauen hat, also, dann heißt es, dass er seine ganzen Neigungen der Liebe auf die Weltliebe, auf die Eigenliebe umgestimmt hat. Er ist also aus seinem eigentlichen Erstgeburtsrecht, dass er die himmlische Liebe darstellen soll, zurückgefallen in die Eigenliebe. Und von dem Moment an, und das macht es eben so kompliziert, ist Moab oder sagen wir mal die Nachkommen von Esau eigentlich die Feinde Israels geworden. Und deswegen waren sie dort oben und sahen nun das Volk Israel kommen und ihnen schwante natürlich nicht Gutes und deswegen wollten sie, dass der Prophet nun Kraft seiner Erleuchtung diese Feinde abwehrt. Und das sollte aber nicht sein und deshalb ist es so gekommen, dass also statt, dass es nun zu diesem Fluch kam, zu einer Gegenwirkung kam, nämlich indem er Israel gesegnet hat. Da war natürlich der Balak sauer, wenn wir es mal so sagen wollen, dass er das nicht gemacht hat. Aber, und das ist wieder das Komische an dem Biliam, er hat dann, ja, was machst du, was sagt man nur, und so hin und her, sich hin und her gewunden, ich sage es jetzt in meinen Worten, und hat schließlich einen Rat gegeben und sagt, naja, wenn sie dann da sind, dann gib doch ihnen deine Frauen. Und dann werden sie integriert und plötzlich sind die gar nicht mehr die Feinde, sondern sie werden durch die familiären Verhältnisse in unser Volk eingebunden und du hast sie sozusagen eingenommen, aber natürlich weg von dem Göttlichen hin zu dem Eigenlibien. Das ist also ein ganz übler Rat, der allerdings dann doch funktionierte, denn später haben die Israeliten Tatsache sich diese Frauen genommen und sind dadurch also selber in die Schwierigkeiten gekommen, sich abzuwenden von ihrem eigentlichen Heiland und Herrn, dem einzigen Gott oder der einzigen Liebe. Und dafür ist dann der Biliam später, das ist aber dann viel weiter, dann von den Israeliten erschlagen worden. Aber das wollen wir jetzt hier nicht weiternehmen. Wir wollen aber die Prophezeiung hier nochmal näher angucken, die nun über den Engel eigentlich ja umgemünzt wurde, was der Balak eigentlich verlangte, den Fluch nun in einen Segen. Und das sagt eben der Biliam, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter. und den Scheitel der Söhne Seths. Schetz, sagt der Swedenborg. Edom wird er einnehmen und Seir. Und Edom und Seir, das ist das Land der Moabiter. Seir ist das Gebirge. Das liegt, also wenn wir es jetzt mal so optisch sehen wollen, im Süden von Israel ist das Tote Meer und auf der gegenüberliegenden Seite, also nach Jordanien, dem heutigen Jordanien hin, erhebt sich das Gebirge Moab. Und auf diesem Gebirge lebten die. Und dort ist also jetzt dieser Schauplatz. Sein Feind wird unterworfen sein, Israel aber wird den Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten. Also, wenn wir es jetzt mal etwas aufschlüsseln, dann ist also die Moabiter eigentlich das, was den äußeren Menschen sein Wissen und so weiter ausmacht, aber auf sich selbst bezogen. Also nicht auf das Göttliche, weil sie ja abgefallen waren, aber schon von den Vorvätern. Und die Söhne Seths, das ist also die Liebtätigkeit und der Glaube. Das heißt also, diese Dinge sind aber auch, weil sie ja hier dargestellt wird, dass sie scheitern müssen, abgefallen. Die Liebtätig und der Glaube ist eben nicht mehr Liebtätigkeit und Glaube, sondern eigenliebiges und ein Denken und Wollen und ein Glaube an die eigene Kraft, aber nicht an die des Göttlichen. Und Edom wird er einnehmen, das ist das Wahre des natürlichen Menschen, wie Swedenborg das darstellt. Und Israel als geistige Kirche, das natürliche Kirche des Guten. Die stehen sich also jetzt gegenüber. Und das Wahre des natürlichen Menschen ist jetzt in diesem Falle nicht das Wahre des Göttlichen, sondern das Wahre, was er aus sich schöpft. Also diese Völker sind also abgefallen vom Ursprung. Alles war ja mal göttlich, alles war mal ein Paradies und alles ist dann abgefallen und wird nun durch Israel gewisser Art jetzt angegriffen, weil sie jetzt das Land wieder einnehmen wollen. Und der Feind wird unterworfen sein, Israel aber wird den Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen, umbringen, was übrig ist in den Städten. Und als er die Amalekiter sah, und das ist also das Böse und Falsche, welches also die Kirche bekämpft in dem entsprechenden Bild, der Amalek. Amalek ist der Erste unter den Völkern, aber zuletzt wird es umkommen. Und als er die Keniter sah, das ist also das Falsche dessen, hob er an und mit seinem Spruch und sprach, fest ist deine Wohnung und du hast dein Nest in einem Fels gebaut. Und dennoch wird kein ausgetilgt werden, wie lange noch, dann führt Aschur dich gefangen hinweg. Also Kain ist der Glaube allein und Aschur ist eben die Vernunft. Das heißt, also alles Zustände, die auch wir heute erleben, wenn wir in diesem Grenzland leben und uns dem äußeren, ja, ägyptischen Wissen, sagen wir mal, also dem Verstandeswissen hingeben, dann sind wir in diesen Zuständen. Und doch sagt nun der Bileam, der Prophet, dass es etwas aufgehen wird. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Und ich schaue ihn, aber nicht von außen. Das heißt, er schaut über die Zeiten hinweg, dass dieser Zustand, wie er jetzt dargestellt ist, nicht so sein wird, sondern dass alles das Falsche und das Böse, das Falsche aus dem Wissen, das Böse aus dem Wollen, nun umgebildet wird oder zerstört wird oder untergehen wird. Nun ist es ja in der Heiligen Schrift und beim Herrn ja nicht so, dass irgendwas umkommt, sondern es wird umgebildet. Und so ist also der Bileam, der Verkünder, dass da etwas kommen wird, das uns alle aus diesem Zustand herausbringt, herausträgt. Sehen und doch noch nicht jetzt. Das ist also die ferne Zeit. Wir können jetzt also auch so sagen, wenn wir Menschen sehen, die also in der Welt verwickelt sind und denken und wollen und handeln, und von dem göttlichen Geistigen gar nichts wissen oder wissen wollen, dann könnten wir auch sagen, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Das heißt, es wird auch für sie ein Zustand kommen, in dem das Göttliche in ihnen Fuß fasst, aufsteigt und loszieht. Und so ist es also hier, denn der Herr lässt sich gebären. Und wo lässt er sich gebären? Im Menschen. Und in welchem Bereich? In dem des Grenzlandes, dort, wo der äußere natürliche Mensch ist. Der geistige und der himmlische Mensch, der ist ja völlig verschlossen in uns und lässt sich gar nicht erreichen, wenn wir es mal so sagen wollen. Und der Herr kommt aber dann in unser äußeres Verstandesdenken, in den Bereich, wo wir so an der Grenze sind zwischen dem geistigen und dem natürlichen Leben. Und von diesen Bergen wird er herabsteigen und wird den ganzen Menschen erfassen. Und er hob abermals an mit seinem Spruch und sprach, ach, wer wird am Leben bleiben, wenn Gott das tun wird? Und Schiffe aus Kittim werden verderben. Und Schiffe bezeichnet immer das Wort. Es kommt ein Schiff geladen, ist ja auch ein Beispiel für das göttliche Wort und dem Zustand, der damit verbunden ist. Und Kittim, die Schiffe aus Kittim, das ist die Abgötterei. Und Aschur und Eber, das wird auch umkommen. Also die Vernunft und Eber ist der, der den natürlichen Gottesdienst, den äußeren Gottesdienst eingeführt hat in Israel. Als sie ganz auf dem absteigenden Ast praktisch waren und alles Geistige, das Himmlische und so weiter in den früheren Zuständen verloren hatten, nach den verschiedenen jüngsten Gerichten, von denen ich neulich sprach, kam ja dann eine Zeit des Eber. Und Eber war der, der Israel sozusagen formierte in dem äußeren Gottesdienst. Also all das wird umkommen. Das heißt, umkommen wird umgebildet werden und wird ein ganz neues Gesicht bekommen. Also muss der Herr kommen und uns lebendig machen. Nun, wir haben dann im Neuen Testament diesen Anfang noch einmal gehört. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst den Namen Jesus geben. Und der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Nun, das heißt, der Herr nimmt in uns Fuß, in einem bestimmten Bezirk der Maria eigentlich. Und Maria ist ja auch wieder eine Liebesperson, die also eine große Liebe zum Herrn hatte. Wir wissen aus der Geschichte, wie sie im Tempel erzogen wurde und wie sie die Engel Gottes sah, die sie sogar gefüttert hatten oder gespeist hatten und so weiter. Und in dieser höchsten Reinheit, da kann sich das Göttliche einlassen und praktisch wie ein Keim sich hineinlegen in unser Leben und da erstmal ganz unbemerkt heranwachsen. Und das tut es dann auch in der Maria, die natürlich vor all dem gar keine Ahnung hat, wie sie sagt, wie soll das zugehen, ich weiß von keinem Manne und dergleichen. Das heißt, ganz im Unbewussten von uns in unserem Leben macht sich der Herr, jetzt sage ich mal, bereit, als Keimkraft in uns aufzuerstehen und heranzuwachsen und unser Inneres umzukrempeln, könnte man sagen. Aber bis das soweit ist, vergehen Zeiten und das Kind muss also wie jeder Mensch erstmal heranwachsen und dann zu dem lebendigen, ja, sage ich mal auch, Propheten heranwachsen, indem er die Lehrtätigkeiten begann und uns umgebildet hat. Aber das geschieht alles in diesem Grenzland eigentlich, in dem wir sozusagen zwischen Religion und äußerer Welt hin und her schwanken und in dem wir gestärkt werden und lebendigst in das neue Leben eingeführt werden. Nun, so ein bisschen schwammig und ungenau, wie Bileam das sagt, ich sehe, sehe nicht, ich weiß nicht wann und so fort, ist es ja auch im menschlichen Leben. Wir alle wissen nicht, wann dieser Funke endlich lebendig wird. Wir wissen zwar davon, wir wissen es aus der Bibel, wir wissen es aus den Schriften, aus den Propheten, dass es kommen wird, aber wann es nun bei uns wirklich angefangen hat und wann es beginnt, das wissen wir gar nicht. Und deshalb ist das alles so ein bisschen ungenau gesagt, aber er kommt und er macht dann das wahr, indem er alles Falsche und Böse in uns auslöscht und das alleinige Wahre des ewigen Lebens praktisch am Leben lässt und fördert und lebendig macht. Und das ist das, was sozusagen in der Adventszeit ist. Da wartet man. Man hat die Botschaft gehört, man weiß, er wird kommen, aber wie wird es sein, wenn er dann da ist? Und deshalb sind also vier auch wieder eine bestimmte Zeit. Die vier ist ja im Geistigen sozusagen die Verwirklichung oder die, also aus dem Geistigen nach dem göttlichen Liebe, Weisheit und Wille, die Gestaltung, die dann also sozusagen vor sich geht. Und so sind es also Perioden in uns, in denen dieses göttliche Wort lebendigst heranreift. Wie wir das erfahren und wo der zündende Funke eingetreten ist, das weiß der Bileam auch nicht und wir wissen es auch nicht. Aber eines Tages funkt es und plötzlich erfahren wir, dass da etwas Höheres ist und dass uns sogar in Gefühlen lebendig anstößt. Und da gehen wir sozusagen plötzlich einen ganz neuen Weg und versuchen, diesen Weg auch durchzugehen, obwohl er in so viel Gefahren ist. Die Gefahren, das sind die eigenen Kräfte, die in unserer Seele sozusagen alles auf uns selbst beziehen und unseren eigenen Vorteil und dergleichen, also die Feinde Gottes. Aber zwischen den Feinden Gottes wird so ein Keim gelegt und der wächst heran und macht also allmählich, dass alles andere ausgelöscht werden muss und auch ausgelöscht wird. Oder anders Wort, der Mensch ist angelegt, dass er ein Engel wird oder dass er für den Himmel geschaffen ist, also nicht für das Böse. Und wir können das auch festnehmen, dass der Herr nicht eher ruhen wird, bis alle die, die er geschaffen hat, auch diesen geistigen himmlischen Bereich erreichen können. Wann, wie lange das dauert und in welchen Schwierigkeiten und Umständen, das bleibt verborgen. Aber wir können festhalten, er kommt und er bleibt bei uns und das Weihnachtsfest steht wirklich vor der Tür, wenn es auch vielleicht zeitlich das echte geistige Weihnachten noch ein bisschen unbestimmt ist. Wir alle aber haben dieses Bild vor Augen und deshalb sollen wir getrost sein und immer dem Vater sehen, dass er das alles zum Guten macht. Er wird's wohl machen, heißt es ja.